Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Solarenergie, Verjüngungskur für Dünnschichtzellen. Schon gewusst, dass Hanteln Wellen brechen, damit aus Wärme Strom wird? Und natürlich wieder unser Geräusch des Monats. Mein Name ist Sabine Lüders. Ich grüße Sie. Hallo. Bei mir kommt der Strom aus der Steckdose, lautet eine alte Binsenweisheit. Doch wie der Strom dorthin kommt, beziehungsweise wie er produziert wird, ist längst nicht mehr so trivial. Eine besonders umweltfreundliche Methode der Energiegewinnung ist die Photovoltaik. Strom aus Sonnenlicht, das ist unser heutiges Schwerpunktthema. Und im weitesten Sinne hat auch unser Geräusch des Monats damit zu tun.
Helmholtz Podcast, Geräusch des Monats.
Mehr zu diesem Geräusch erfahren Sie am Ende des Podcasts. Und sollten Sie schon einmal Ihr Badezimmer selbst renoviert haben, ahnen Sie vielleicht schon, was es sein könnte. Weiter geht's mit unserem Schwerpunktthema.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Unvorstellbare Mengen Energie treffen in jeder Sekunde kostenlos auf unseren Planeten. Doch anstatt sie zu nutzen, verbrennt die Menschheit die wertvollen fossilen Energieträger, wie zum Beispiel Öl und Kohle. Ein Grund dafür ist, dass es bislang noch nicht vollständig gelungen ist, die Energie der Sonne effektiv und kostengünstig umzuwandeln, zum Beispiel in elektrischen Strom. In der Helmholtz-Gemeinschaft widmet sich dieser Forschungsaufgabe das Hahn-Meitner-Institut in Berlin. Hier werden in enger Zusammenarbeit mit der Industrie Materialien für die Gewinnung von Solarenergie erforscht und entwickelt. Unter anderem versuchen die Wissenschaftler mithilfe der sogenannten EPR-Spektroskopie dem Alterungsprozess von Dünnschicht-Solarzellen auf die Spur zu kommen. Erich Wittenberg sprach dazu mit Dr. Klaus Lips, dem Koordinator des Projekts EPR Solar.
Am Hahn-Meitner-Institut in Berlin, kurz HMI, widmet man sich der Solarenergieforschung. Die Energie der Sonne soll eingefangen und möglichst effizient in Strom umgewandelt werden. Im Zentrum des Forschungsinteresses steht dabei die sogenannte Dünnschichttechnologie. Dabei werden verschiedene Halbleitermaterialien in einer Schicht, die 100-mal dünner ist als ein menschliches Haar, auf ein Trägermaterial aufgedampft. Dr. Klaus Lips ist Koordinator des Projekts EPR Solar am HMI in Berlin-Adlershof. Seine Abteilung forscht am sogenannten Dünnschicht-Silizium. Klaus Lips ist überzeugt, dass der Dünnschicht-Solartechnologie die Zukunft gehört.
Bei diesen Dünnschichtverfahren wird halt viel weniger Material eingesetzt, etwa ein Hundertstel weniger. Das ist der eine große Vorteil. Der zweite große Vorteil ist, dass die Herstellung der eigentlichen Solarzelle auch bei Temperaturen passiert, die deutlich niedriger sind als in der üblichen kristallinen Silizium-Photovoltaik. Das heißt, wir arbeiten hier mit Temperaturen, die niemals oberhalb von 500 Grad Celsius liegen. Der dritte Vorteil ist der Vorteil, dass man auf der einen Seite seiner Anlage eine zum Beispiel Glasplatte oder ein Stahlband, ein Plastikband, wie auch immer, einführt und auf der anderen Seite der Apparatur eine fertige Solarzelle rauskommt. Es wird also in einem Durchgang durch eine so eine riesen Apparatur die Solarzelle, das Modul und alles, was dazugehört, hergestellt.
Dieser Herstellungsprozess spart Kosten und anders als die herkömmliche Solarzelle, die bereits auf vielen Dächern bläulich in der Sonne schimmert, erlaubt die Dünnschichttechnologie auch flexible Trägermaterialien, wie zum Beispiel Kunststoff. Doch die Sache hat noch einen Haken. Die hauchdünne amorphe Siliziumschicht in der Dünnschicht-Solarzelle wird durch das Licht, das eingefangen wird, teilweise wieder zerstört.
Diese Solarzellen altern. Die werden mit der Zeit schlechter, also deren Ausbeute sinkt. Der Effekt bei diesen modernen Solarzellen kann bis zu 10-20% betragen. Das heißt, wenn wir es schaffen würden, diese Alterung noch mit in den Griff zu bekommen, dann wäre die Ausbeute dieser Solarzellen von vornherein 20% höher. Und damit wären natürlich auch die Stromentstehungskosten 20% niedriger, was ein Quantensprung wäre.
Im Moment müssen sich Hersteller und auch Kunden noch damit abfinden, dass eine Dünnschicht-Solarzelle am Anfang ihres Lebens Leistung verliert und altert.
Diese Alterung hört ja irgendwann auf. Die werden also nicht unendlich schlecht, sondern irgendwann stabilisiert sich das. Und das ist die Leistungsangabe, die der Hersteller macht. Also wenn Sie ein Dünnschichtmodul kaufen und da steht 50 Watt drauf, dann liefert das auch 50 Watt. Das hat aber anfänglich vielleicht 70 Watt. Das heißt, am Anfang sind sie viel, viel besser und am Ende erreichen sie erst diese Leistung, wie sie angegeben sind.
Den Grund für den Alterungsprozess von amorphem Silizium, das in den Dünnschichtzellen verwendet wird, kennt man bereits seit vielen Jahren. Die Siliziumatome gehen chemische Bindungen mit ihren Nachbarn ein. Wenn das Licht auf das Material trifft, brechen einige dieser Bindungen auf. Viele schließen sich wieder, doch einige bleiben für immer zerstört.
Diese aufgebrochenen Atombindungen bilden sogenannte Defekte. Der Chemiker würde Radikale dazu sagen, die sind sehr reaktiv. Und die können reagieren mit den Ladungsträgern, Elektronen, die durch das Licht aus diesem Atomverband herausgeschlagen werden. Weil die nutzt man ja nachher für den Strom. Das heißt, die Solarzelle in sich ist ja ein geschlossener Kreislauf, nichts geht verloren, nichts wird zerstört. Aber diese Radikale, diese Störungen in dem Material können dafür sorgen, dass an der Stelle Elektronen verschluckt werden. Das heißt, wenn ich damit Strom machen will, versickert der Strom praktisch in diesen Störstellen, in diesen Radikalen.
Doch die Solarenergieforscher am Berliner Hahn-Meitner-Institut sind den Störstellen auf der Spur. EPR-Spektroskopie, zu Deutsch elektronenparamagnetische Resonanz, heißt das Verfahren, mit dem die Helmholtz-Wissenschaftler in das Material der Solarzellen hineinschauen und dabei praktisch einzelne Atome untersuchen können. Dazu wird die Materialprobe in der Mitte eines 2 Tonnen schweren Magneten platziert, mit Helium auf Weltraumtemperatur heruntergekühlt und mit geeigneter Strahlung analysiert. In seinem Labor erklärt Klaus Lips das Verfahren.
Da werden die Proben auf ungefähr minus 265 bis minus 270 Grad Celsius runtergekühlt, weil man die Eigenschaften der Materialien dort sehr, sehr gut studieren kann. Die haben magnetische Eigenschaften und diese magnetischen Eigenschaften kann man sich wie Kompassnadeln vorstellen. Und diese ganzen Kompassnadeln, die richten sich alle wunderschön parallel aus, wenn man die enorm runterkühlt, weil dann ist die gesamte Störung der Umgebung ist weg, nichts mehr wackelt, keine Atome wackeln mehr, die sind praktisch komplett eingefroren. Also kann man sich vorstellen, wie Blumen im Wind, man schaltet den Wind halt im Endeffekt ab, dann bleiben die Blumen stehen. Und dann erst kann man ein richtiges Foto machen. Das ist jetzt im übertragenen Sinne.
Räumliche Bilder von den Siliziumatomen sind allerdings noch nicht möglich. Noch nicht. Die Forscher erhalten Daten, die Aufschluss geben über die Bindungsstruktur und die Bindungsumgebung der Störstellen im Silizium. Dabei ist die Empfindlichkeit der EPR-Spektroskopie verblüffend. In einer EPR-Siliziumprobe können aus 10 hoch 19 Siliziumatomen, das ist eine 1 mit 19 Nullen, 100 Atome identifiziert werden.
Und wenn man sich diese Menge an Atomen mal vorstellt, das ist ja im Prinzip milliardenmal mehr als Menschen auf der Erde vorhanden sind, sind wir in der Lage, davon im Prinzip nur 100 zu identifizieren. Nur 100. Also das ist von der Empfindlichkeit so, als wenn Sie die Erdbevölkerung nehmen und in dieser Erdbevölkerung ein böses Individuum zum Beispiel finden können. Das heißt, die Empfindlichkeit ist enorm hoch.
Nicht nur die Empfindlichkeit, auch der Aufwand der EPR-Spektroskopie am Hahn-Meitner-Institut ist riesig. Doch wenn es gelingt, die Defekte im Silizium von Dünnschicht-Solarzellen zu verstehen und bestenfalls sogar zu verhindern, dann hat sich die Mühe mehr als gelohnt. Dann nämlich wird es möglich sein, in Zukunft Solarzellen zu produzieren, die mit hohem Wirkungsgrad und niedrigem Preis eine echte Alternative sind zu herkömmlichen, nicht regenerativen Energiequellen.
Wussten Sie eigentlich, dass die Sonneneinstrahlung in der Sahara so stark ist, dass man mit einer Solarzellenfläche von 800 mal 800 Kilometern den gesamten Energiebedarf der Erde decken könnte? Allerdings dürfte es schwierig sein, die wertvolle elektrische Energie aus der Wüste in alle Welt zu exportieren. Ganz andere Überlegungen zur Gewinnung von elektrischem Strom erfahren Sie jetzt in unserer Rubrik Schon gewusst.
Schon gewusst, dass Hanteln Wellen brechen, damit aus Wärme Strom wird?
Im Inneren eines Thermoleiters in einer milliardenfach kleineren Welt als der unseren liefern sich zwei Strömungen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ein leichtes Auf und Ab. Mit einem stetigen Heben und Senken fließt die Wärme durch ein Molekülgitter. Gleichmäßig und wellenförmig. Ohne viel Aufhebens fließt ein weiterer Strom durch das sich ständig wiederholende Strickmuster aus Atomen. Die Elektrizität mag es im Gegensatz zur Wärme lieber geradlinig.
Wer ist als erstes am Ziel? Wärme oder Strom? Um das herauszufinden, kehren wir kurz in unsere Welt zurück. Denn der Wettlauf könnte von Nutzen sein. Große Müllverbrennungsanlagen, verrußte Kohlekraftwerke oder auch Autos, überall wird eine riesige Menge an Hitze produziert. Bislang verliert sich diese Abwärme sinnlos in der Atmosphäre. Wie wäre es, wenn sich die Wärme zur Stromerzeugung nutzen ließe? Praktisch ist dies schon möglich durch sogenannte thermoelektrische Generatoren. Hier werden Temperaturunterschiede gezielt genutzt, um Strom zu gewinnen. Doch hat die Technik einen Haken. Thermoelektrische Materialien leiten den Strom derzeit fast ebenso gut wie die Wärme. Und hier gehen wir zurück in die Nanowelt des Thermoleiters, zum Wettkampf zwischen Wärme und Strom.
Wie gelingt es, dass der Strom das Rennen im Leiter gewinnt? Zum Glück sieht die Sache bei Zink-Antimon-Legierungen etwas anders aus. Hier fließt der Strom nämlich schneller als Wärme. Genau das, was man erreichen will, aber leider mit zu geringem Wirkungsgrad. Dennoch wagten Helmholtz-Forscher einen Blick in die Nanostruktur der Legierung und fanden in dessen Kristallgitter die Antwort auf den schnellen Elektrizitätsstrom: Hanteln.
Innerhalb des Molekülgitters sitzen in regelmäßigen Abständen atomare Gebilde, die aussehen wie das Trainingsgerät von Bodybuildern. Die Hanteln schwingen und stören so die sich wellenartig voranbewegende Wärme. Wie die riesigen Pontons vor vielen Küstenregionen den Wassermassen Einhalt gebieten, so brechen auch die molekularen Hanteln die Wärmewellen. Den Stromfluss interessiert das wenig. Er gewinnt das Rennen in der Zink-Antimon-Legierung. Könnte dies der Schlüssel sein, damit aus Abwärme künftig Strom wird?
Bevor dieser Podcast zu Ende geht, kehren wir kurz zurück in das Hahn-Meitner-Institut nach Berlin. Daher nämlich stammt auch unser Geräusch des Monats, das beim Zerschneiden einer herkömmlichen kristallinen Solarzelle, eines sogenannten Wafers, aufgenommen wurde. Die Erklärung liefert Ihnen der Doktorand Lars-Peter Scheller.
Also diese Maschine ist ein Diamantritzer. Mit diesem Diamantritzer kann man Silizium-Wafer zum Beispiel zerkleinern, indem die Diamantnadel über den Silizium-Wafer geritzt wird. Damit erzeugt man eine Sollbruchstelle, die man dann anschließend über eine Kante brechen kann. Funktioniert in etwa, als wenn man einen Fliesenschneider zu Hause benutzt, mit dem man die Fliese zuerst anritzt und dann die Fliese über eine Kante auch bricht, an einer sauberen Schnittkante.
Das war's für heute im Helmholtz-Podcast. Ich hoffe, wir hören uns im nächsten Monat wieder. Machen Sie's gut. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.